G&G Kassentreffen. Wer kommt, was geht? Der Podcast von Gesundheit und Gesellschaft zu Trends und Perspektiven in der Gesundheitspolitik.
Linda, die 13. Folge des G&G Kassentreffens. Wer ist heute zu Gast?
Heute ist bei uns Oliver Platz zu Gast. Er ist Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbands und er vertritt damit die Interessen von rund 75 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland. Als Diplom-Volkswirt und langjähriger Experte für Gesundheitsfinanzierung kennt er die Stellschrauben des Systems ebenso wie dessen Grenzen.
Und sein berufliches Leben ist eng mit der gesetzlichen Krankenversicherung verbunden. Direkt nach dem Studium startete er 1995 seine Karriere beim Bundesverband der Innungskrankenkassen, arbeitete danach für den Verband der angestellten Krankenkassen, dem heutigen Verband der Ersatzkassen. Und seit einem knappen Jahr ist er Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbands. Im Juli 2025 löste Oliver Blatt die langjährige Vorstandschefin Doris Pfeiffer nach 18 Jahren im Amt ab.
Mit ihm sprechen wir über die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenversicherung, über Reformbedarf und darüber, wie unser Gesundheitssystem in Zukunft noch allen gerecht werden kann.
Herzlich willkommen, Herr Blatt. Schön, dass Sie es ins Studio zu uns geschafft haben.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Herr Blatt, Ihr Lebenslauf ist sehr eng mit der gesetzlichen Krankenversicherung verbunden. Was treibt Sie an? Was fasziniert Sie an der GKV?
Ja, das studiert habe ich Volkswirtschaft. Also ich bin Ökonom und bin dann mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie. Und da war dann vielleicht schon so der erste leichte Schnittpunkt mit der Krankenversicherung. Und bin dann eben auch zu einem Kassenverband direkt gewechselt. Und fasziniert hat mich von Anfang an so ein bisschen das Thema Ökonomie und Krankenversicherung. Das ist ja bis heute ein Thema, über das wir viel diskutieren. Wie viel darf es sein? Wie viel muss es sein? Und natürlich, das muss ich auch sagen, ich fand es immer toll und herausfordernd, für etwas zu arbeiten, das ich auch persönlich als sehr wichtig empfinde, nämlich für ein System, das dafür sorgt, dass Menschen hier bei uns ja gesund bleiben, gesund erhalten werden, Hilfe bekommen. Und das zusammengenommen hat mich von Anfang an dann so beflügelt, dass ich dachte, ja, das mache ich weiter. Ich habe mich erst um Krankenhausversorgung gekümmert, dann habe ich meinen Blick in die Reha geworfen, also verschiedene Themenkomplexe bearbeitet, bis ich dann jetzt am Ende, ja, nach, ich muss selbst rechnen, über 30 Jahren, glaube ich, dann beim GKV-Spitzenverband gelandet bin. Also mich hat immer angetrieben, für Gesundheit zu sorgen, meinen ökonomischen Blick nicht ganz zu verlieren. Ich finde es heute der Meinung, wir brauchen Ökonomie im Gesundheitswesen. Und das motiviert mich bis heute, diesen Job zu machen.
Sie sind jetzt ein knappes Jahr im Amt. Im Juli 2025 haben Sie angefangen. Ihre Vorgängerin Doris Pfeiffer hat den Verband aufgebaut, ist sozusagen die Gründungsvorstandsvorsitzende, hat das 18 Jahre gemacht. Gab es ein bisschen sowas wie Respekt vor den großen Fußspuren, in die man jetzt treten muss?
Oh ja, natürlich. Also ich glaube, wenn man keinen Respekt vor den Fußspuren, aber auch vor dem Amt an sich haben würde, dann glaube ich, geht man da auch nicht mit der richtigen Einstellung rein. Also ich hatte natürlich Respekt vor dem Amt. Ich hatte auch Respekt vor dem, was Frau Dr. Pfeiffer geleistet hat. Es ist eine große Kunst, so einen Verband aufzubauen. Das sehen wir an anderen Stellen im Gesundheitswesen. Das ist wunderbar und gut gelungen. Deshalb ist der Spitzenmann da heute, wo er steht. Ich habe aber einfach beschlossen, dass die großen Fußstapfen lasse ich mal liegen und gehe einfach meinen eigenen Weg daneben. Ich glaube, nur so kann es gelingen. Das war schon immer so. Stellt man, glaube ich, fest, dass man nicht kopieren sollte, sondern man sollte versuchen, seinen eigenen Stil zu gehen, seinen eigenen Weg. Natürlich, Ratschläge sind gut, aber also ich habe auf meinen eigenen Weg geschaut und habe mich nicht zu sehr beeindrucken lassen, aber natürlich war da ein großer Respekt vor der Verantwortung und auch vor dem, was Frau Pfeiffer als meine Vorgängerin da aufgebaut hat.
Sie vertreten über 70 Millionen gesetzlich Versicherte.
75 Millionen, genau gesagt.
Es sind jetzt 75.
Er steht bei uns mittlerweile an der Wand des GKV-Spitzverbandes, weil wir der Meinung sind, das soll man ruhig mal wissen. Ja, das ist, eine Mordszahl. Ne?
Es ist eine Mordszahl und wir haben ja auch immer noch ein Rekordniveau an sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen. Sie haben aber das System in einer Phase übernommen, wo es massiv unter Druck steht. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das Amt übernommen haben? Wirklich ein Gestaltungsauftrag oder doch mehr Krisenverwaltung?
Also mein erster Gedanke war, dass wir die, ich will das Wort Krise nicht überstrapazieren, aber dass man, sag mal, die finanzielle Schieflage jetzt erstmal schnell vom Tisch bekommen, damit wir uns wieder gestaltend im Gesundheitssystem engagieren können. Denn es wird und ist ja weiterhin so, es wird natürlich so viel überlagert von der finanziell wirklich schwierigen Lage in sowohl in GKV als auch in der sozialen Pflegeversicherung, dass wir, glaube ich, kaum Atem und Luft haben, um uns auch mal inhaltlich um strukturelle Dinge zu kümmern. Also mein erster Gedanke war, wir müssen jetzt kurzfristig was angehen, damit wir die Beitragssätze stabil halten, damit wir den Menschen sagen können, es wird nicht immer alles nur teurer, damit wir ein bisschen Luft haben, um dann auch inhaltlich besser zu werden, um Versorgung anders und besser zu gestalten. Das sehe ich auch weiterhin als die große Herausforderung, weil die Menschen erleben natürlich, die Beitragssätze steigen, aber so richtig besser in der Versorgung wird es irgendwie auch nicht.
Ja, die Ausgaben, die steigen seit Jahren schneller als die Einnahmen. Demografischer Wandel ist da ja so ein Stichwort, medizinischer Fortschritt, höhere Löhne im Gesundheitswesen. Und gleichzeitig steigen die Zusatzbeiträge und die Politik verspricht eigentlich Beitragsstabilität. Ist das aktuelle Finanzierungsmodell der GKV noch tragfähig oder steuern wir da auf ein strukturelles Dauerdefizit zu?
Also ich glaube, dass wir ein tragfähiges System haben. Dazu muss ich sagen, bin ich zu lange im System, als dass immer wieder mal die Frage aufkam, können wir uns das noch leisten? Ist das System in der Lage, das zu stemmen? Das System hat das bisher sehr gut gestemmt. Wir werden dieses Jahr 369,5 Milliarden Euro für Gesundheit ausgeben. Das muss man ja erstmal sacken lassen. Das ist unglaublich viel Geld, was wir in der Lage sind zu generieren für eine Gesundheitsversorgung. Also wir müssen deshalb, glaube ich, auch jetzt bei der Diskussion, was ist zu tun, vordringlich darauf gucken, wie wir das Geld, was wir haben, besser einsetzen können. Ich glaube schon, dass unser Gesundheitssystem da Potenzial hat. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem, aber wenn wir so nach anderen Ländern mal schauen, können wir, glaube ich, feststellen, dass da ein paar Kennzahlen sind, wo wir sagen, vielleicht ist bei uns dann doch zu viel Krankenhausbetten, vielleicht gehen die Menschen bei uns doch auffällig oft zum Arzt, vielleicht sind wir in der Digitalisierung doch noch zu weit hinten. Also sprich, wir müssen an diese Strukturen ran, damit das System weiterhin tragfähig bleibt. Und ich setze mich schon sehr dafür ein, gar nicht erst aufkommen zu lassen, diese Debatte, das System trägt nicht, das hält nicht, das Solidarsystem trägt das. Wir müssen aber jetzt, ich sag mal, unseren Hintern hochkriegen, und entgegen allen Partikularinteressen an die Strukturen ran, damit wir auch in 10 Jahren hier wieder sitzen können und sagen, was müssen wir denn weiterhin tun für unser Gesundheitssystem? Also ich halte es für tragfähig, auch das System, das Solidarsystem der Umlage.
Anfang März sind jetzt die offiziellen vorläufigen Finanzergebnisse für 2025 veröffentlicht worden. Auf den ersten Blick sind die reinen Zahlen ja gar nicht so schlecht. 3,5 Milliarden Euro Überschuss hat man auch so lange nicht gehabt. Wie ordnen Sie die Zahlen ein?
Also es ist ja schön, dass der Überschuss da ist. Jetzt darf man nicht vergessen, was passiert ist davor. Wir haben ja eine massive Anhebung der Zusatzbeiträge hinter uns im letzten Jahr. Also verwundert es ja vielleicht jetzt nicht, ohne in die Untiefen der Finanzierungssystematik einzusteigen, dass da ein kleines Plus ist. Wenn man aber auf der anderen Seite sieht, dass viele Krankenkassen bis heute nicht mal ihre vorgeschriebenen Mindestreserven vorhalten, die Politik vor Jahren abgeschmolzen hat, weil sie gesagt hat, Krankenkassen sind keine Sparkassen, also gute schwäbische Mentalitäten eben nicht beachtet hat, ja, in guten Zeiten vorzusorgen, sondern zu sagen, jetzt sind gute Zeiten, also bauen wir die Reserven ab. Also das, wenn man das auf die Waagschale legt und dann eben die Prognosen sieht, dass die Einnahmen über den Ausgaben liegen, dann ist es eben leider so, dass trotz dieses Plus von 3,5 Milliarden, das ist viel Geld natürlich, aber wenn man es ins Verhältnis setzt, wenn jetzt nichts passiert, wenn wir nicht weiter Maßnahmen haben, wir davon ausgehen müssen leider, soweit wir das seriös berechnen können, da kommt wieder die Ökonomie ins Spiel, die Beitragssätze wieder weiter steigen werden. Also wir müssen was tun.
Der medizinische Fortschritt ermöglicht immer bessere Therapien. Gleichzeitig altert die Bevölkerung und beides ist ja auch gesellschaftlich gewollt. Beides kostet aber auch Geld. Wie gelingt es, Fortschritt zu ermöglichen und gleichzeitig finanzielle Stabilität zu sichern?
Das ist insofern eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass die Grundherausforderung des Gesundheitssystems werden wird. Dass wir diese beiden Dinge, die unbestritten sind, dass wir immer älter werden, zum Glück, also ein großer Erfolg unseres Gesundheitssystems. Und auf der anderen Seite, dass wir Therapiemöglichkeiten zunehmend bekommen, Stichwort Gentherapie, aber auch bei neuen Medikamenten, die wirklich sehr, sehr viel Geld kosten. Und ich halte es für ganz wichtig, dass wir diese Debatte führen. Ich halte gar nichts von Debatten, die jetzt darauf hinauszielen, ab gewissem Alter Menschen gewisse Leistungen nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Ich glaube aber, dass wir mit den Mechanismen, die wir haben, wenn wir sie nachschärfen mit einem gemeinsamen Bundesausschuss, der sich Medikamente zum Beispiel anschaut und immer genau prüft, ist das jetzt wirklich ein Mehrnutzen zum Beispiel beim Medikament. Nicht nur alle Medikamente, die auf den Markt kommen, haben ja mehr Nutzen. Sie sind aber unglaublich viel teurer. Und ich glaube, da müssen wir zum Beispiel ran, um eben nicht solche ethisch ganz schwierigen Diskussionen zu führen. Und wenn man in die Welt blickt, in anderen Ländern ja feststellt, dass leider dort solche Diskussionen schon dazu geführt haben, dass man gewisse Leistungen Menschen nicht mehr zur Verfügung stellt. Und das halte ich für einen ganz schwierigen Punkt. Dahin sollten wir auf keinen Fall kommen. Und ich glaube, dass uns das auch gelingen kann, wenn wir eben, wir kommen ja dazu, dann eben nachsteuern, zum Beispiel bei der Frage, wie bezahlen wir denn zukünftig neue Medikamente, als Beispiel. So. Ansonsten glaube ich auch, man darf ja nicht verkennen, manchmal führen ja neue Diagnostiker auch zu Einsparungen. Also es ist ja nicht immer so, dass es nur teurer wird. Also das sollten wir auch nutzen. Und Stichwort Prävention. Wird im Moment unglaublich viel drüber geredet, aber der Gedanke natürlich, dass wir vielleicht mehr hinschauen müssen, wie wir bei uns in Deutschland Menschen erst gar nicht krank werden lassen, lohnt sich schon. Ja, die Zahlen sind ja umwerfend, wenn Sie die Folgekosten von Alkohol, Rauchen, das geht in die Milliarden. Und wenn wir da besser würden, hätten wir einen riesen Effizienzgewinn auch fürs Gesundheitssystem. Also, dass wir nicht diese Debatten führen müssen, müssen wir rationieren aufgrund Alter oder sonstiger Dinge.
Ja, braucht es dann vielleicht so eine neue Balance zwischen Beitragszahlern, Steuerfinanzierung und Eigenverantwortung? Oder was höre ich daraus?
Ja, also ich meine, das eine, was Sie ansprechen, Beitrags- und Steuerzahler, das ist natürlich eine große Baustelle, an der wir gerade auch als Spitzenverband dran sind. Wir haben ja den letzten Weg gewählt, den man nur geht, wenn man der Meinung ist, reden nützt nichts. Wir haben Klage erhoben, exemplarisch an einem Beispiel, wo wir sagen, 10 Milliarden Euro jedes Jahr, die wir nicht zurückbekommen, dafür, dass wir den Auftrag übernehmen vom Staat, Bürgergeldbeziehende mit Gesundheit zu versorgen, weil es im Gesetz so steht, dass dafür die öffentliche Hand zuständig ist. Wir als Krankenkassen es aber organisieren. Also sprich, diese 10 Milliarden, die müssten in den Gesundheitstopf eingezahlt werden. Das ist nicht Aufgabe von den Menschen, die für Krankheitsversorgung versichert sind, sondern das müsste dort eingezahlt werden. Also das müssen wir strenger angehen. Da gibt es ja auch noch andere Beispiele. Auch in der Pflegeversicherung fehlen Milliarden, weil wir Corona-Hilfen bezahlt haben. Also das ist ein Stichpunkt. Und das Stichwort Eigenverantwortung, ja, wird auch gerade sehr viel diskutiert, wird aber, ich finde, reflexartig immer so mit dann verbunden. Also da müssen wir jetzt mehr bezahlen für den Arztbesuch. Ich finde, das ist der falsche Ansatz jetzt im Moment, gleich den Versicherten wieder zu belasten. Wenn man Eigenverantwortung so sieht, wie seine Prävention oft gesehen wird, zu sagen, lass uns Menschen befähigen, lass uns ihnen die Rahmenbedingungen leichter machen, dass sie gesund leben, dann bin ich dabei. Da können wir viel mehr tun in Deutschland. Da gibt es gute Beispiele im Ausland, wie das gelingt. Also ich halte nichts davon, Eigenverantwortung immer gleich mit finanziellen Hürden gleichzusetzen.
Professor Jürgen Wasem, einer der wohl profiliertesten, zumindest bekanntesten Gesundheitsökonomen Deutschlands, hat hier vor ziemlich genau einem Jahr im G&G-Kassentreffen gesagt, dass mit dem einst angestrebten Versorgungswettbewerb zwischen den Krankenkassen sei ja nicht so eine Erfolgsgeschichte gewesen und geworden, wie man sich das erhofft hatte, auch weil die Politik die Rahmenbedingungen eigentlich gar nicht so gesetzt hat. Am Ende sehen Sie Ansätze, dass es doch noch eine Erfolgsgeschichte wird?
Also das ist ein vielschichtiges Thema, Wettbewerb um Krankenkassen, und spricht mich als Ökonom nämlich ganz besonders an, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, das Wort eigentlich streichen wir mal, davon überzeugt bin, dass der Wettbewerb schon ein guter Mechanismus ist, um auch in der Versorgung an der richtigen Stelle Impulse zu setzen. Und ich bin der Meinung, es gibt nicht keinen Wettbewerb zwischen Krankenkassen. Den gibt es schon. Also ich glaube, wenn Sie sich so umhören in der Bevölkerung, wo bist du versichert, und dann Kassennamen fallen, dann gibt es da auf jeden Fall einen Wettbewerb, zum Beispiel um Dienstleistungen, um die Frage, wie digital bin ich aufgestellt, habe ich Geschäftsstellen, habe ich keine Geschäftsstellen. Das ist ja auch schon Ausdruck eines Wettbewerbes. Ich glaube sicherlich, wo man nochmal drüber nachdenken muss, ist das Thema dann Wettbewerb, Vertragsfreiheit im Wettbewerb. Wettbewerb. Da glaube ich schon, dass wir aus Ökonom gesprochen gerne noch etwas freiere Hand hätten als Krankenkassen, um vielleicht auch Wettbewerb über Versorgung noch mehr überzeugen zu können. Also da würde ich mir auch andere Rahmen oder großzügige Rahmenbedingungen wünschen, gleichwohl wissend, dass wir natürlich immer abwägen müssen, wie weit lassen wir den zu, wie weit wollen wir natürlich auch sicherstellen, dass die Bevölkerung dann doch, egal bei welcher Kasse sie ist, eine gewisse Grundversorgung bei allen Kassen hat. Also das ist ja genau den Spagat, den man gehen muss.
Lassen Sie uns jetzt über die aktuelle Reformpolitik sprechen. Die Krankenhausreform ist mit dem Kompromiss zum Krankenhausreformanpassungsgesetz jetzt in trockenen Tüchern. Was überwiegt bei Ihnen? Erleichterung oder Sorge, dass die Reform wegen der vielen Zugeständnisse an die Länder am Ende wieder verpufft?
Politisch überwiegt Erleichterung, dass das mal ein Signal war am Ende eines mühsamen Weges, dass Politik handlungsfähig ist. Denn das muss man ja mal konstatieren, wenn man sich das mal anschaut. So im Rückblick zwischen Bund und Ländern war das ja ein schwieriger Prozess. Und es war ja, am Ende fragte man sich ja, finden die sich überhaupt noch mal zusammen? Und das darf man ja nicht unterschätzen, jetzt mal über das Gesundheitssystem hinaus. Was ist das für ein Zeichen so an die Menschen in diesem Land? Also wenn wir uns gerade mal anschauen, wie viele Wahlen anstehen. Also politisch fand ich es dann oder finde ich es gut, dass es gelungen ist, sich zusammenzuraufen. Ich sag's mal so. Und der Kompromiss, wir sagen dann diplomatisch, naja, mehr Licht als Schatten. Ökonomisch finde ich es weiterhin ein Trauerspiel. Inhaltlich gesehen, dass es uns nicht gelingt, ich sag mal, diesen Blick, diesen regional bezogenen Blick, ich stelle mich stützend vor mein Krankenhaus, nicht unterzuordnen einem großen Blick auf die Versorgung mit Krankenhäusern in diesem Land. Ich sage mal, dem ökonomischen Blick. Es ist doch einfach nicht zu erklären, dass man weiterhin wie uns zu viele Krankenhausbetten leisten und dass wir damit auch in Kauf nehmen, dass wir die Qualität bei einzelnen Krankenhäusern, nur ist es nun mal, nicht da haben, wo sie in anderen Ländern ist. Es gibt ja Vorbilder dafür. Es ist ja nicht so, dass wir hier etwas fordern, wo man sagt, also das ist völlig untragbar. Also da bin ich enttäuscht. Und wenn ich jetzt höre, dass einzelne Bundesländer schon wieder dagegen vorgehen möchten, dann kann ich nur hoffen, dass es in der Mehrheit jetzt bei diesem Kompromiss bleibt. Wir sind da nicht nur glücklich drüber, aber politisch bin ich froh, dass da endlich jetzt mal Klarheit ist. Ich glaube auch für die Krankenhäuser, das muss man ja auch mal sagen, auch für die Krankenhäuser war das ja kaum noch eine schwierige Situation. Was kommt denn da jetzt auf uns zu? Ja, Stichwort Leistungsgruppen. Also, dass jetzt wenigstens mal eine Klarheit da ist, auch wenn wir sie uns anders gewünscht hätten. Ja.
Primärversorgung heißt das nächste große Reformvorhaben. Also die Umstrukturierung der ambulanten Versorgung. Aber irgendwie hat auch jeder so ein bisschen eine andere Vorstellung davon, was Primärversorgung ist und wer die eigentlich braucht. Was verstehen Sie denn unter Primärversorgung?
Ja, der Begriff ist ja auch sehr abstrakt, glaube ich. Erst hieß es Primärarztversorgung, dann wollten wir noch von Primärversorgung sprechen. Ich glaube, in der jetzigen Phase ist es auch gar nicht, oder ist es ja auch völlig legitim, dass erstmal jeder einbringt, wie wir es neu gestalten können. Wenn wir uns einig sind, und ich glaube, das hoffe ich alle sind, dass wir etwas an diesem System in der ambulanten Versorgung verändern müssen. Dass wir auf der einen Seite ja erleben, dass wir überfüllte Praxen haben, dass wir Wartezeiten bei Patienten haben. Das ist dann wieder politisch gesagt wird, die Leute gehen zu oft zum Arzt, sei mal dahingestellt. Ob sie es tun, im Vergleich zu Europa tun sie es jedenfalls. Also wenn man einfach auf die Zahlen guckt, gehen wir so häufig wie, glaube ich, keine Nation in Europa zum Arzt. Also insofern muss es doch darum gehen, den Patienten, also den Menschen, der zum Arzt möchte, ihm besser zu helfen, erstens einen Arzt, einen Termin zu finden und ihn vielleicht auch dabei zu unterstützen, was hast du eigentlich für einen Bedarf? Ist der dringend? Musst du sofort zum Arzt? Musst du überhaupt zum Arzt? Oder musst du womöglich in den Notfall? Oder reicht, wenn du mal in die Apotheke gehst, dir ein Medikament besorgst? Und ich glaube, das muss ein solches Versorgungssystem leisten, ohne es jetzt zu detailliert. Dabei können wir, glaube ich, sollten wir unbedingt auf digitale Unterstützung setzen. Also Menschen sind es heute gewöhnt auch, mit Apps und so weiter zu arbeiten. Und ich habe das erlebt. Ich war in Österreich und habe mir das bei der Notfallversorgung angeschaut, dass man dort auch eben, wenn Sie dort den Anruf tätigen beim Notfall, dann werden Sie auch erstmal geleitet. Und am Ende, ich kriege die Prozentzahl jetzt nicht ganz genau hin, aber landet ein eklatanter Teil von dem, die da anrufen, eben nicht in der Notfallaufnahme, sondern hat einen anderen Vorschlag für eine Versorgung bekommen. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Denn wichtig ist ja am Ende, manche werden vielleicht dann etwas länger auf den Arzt warten müssen, weil aber klar ist, weil der Bedarf jetzt nicht ganz dringend ist. Das müssen wir den Menschen auch erklären. Ich weiß natürlich, jeder denkt von sich, ich muss aber jetzt dahin. Ich glaube, das müssen wir dann auch erklären und Menschen unterstützen, zu sagen, das denkst du, aber weißt du was, in deinem Fall reicht das erstmal aus, also diese Steuerung zu übernehmen. Und natürlich dann das Thema Terminvergabe, dann zu sagen, also wir brauchen dann aber auch ein System, wo alle Termine in eine, ich nenne es mal Plattform, reinfließen, die nicht mehr trennen nach privat oder gesetzlich versichert, die zur Verfügung gestellt werden und die dann nach Bedarf vom Patienten genutzt werden können. Und ich sage mal, das ist für mich so die große Überschrift, wie wollen wir das System reformieren. Das gibt es jetzt verschiedene Namen. Wir haben dazu ein ganz konkretes Papier gemacht mit verschiedenen Vorschlägen, auch wie wir die EPA einbinden können, natürlich bei dem Thema. Ne? Das ist ja auch wichtig. Und da müssen wir hin. Und da würde ich mich halt freuen, wenn wir alle gemeinsam, natürlich auch mit der KBV, uns auf diesen Weg jetzt machen, weil ich glaube, ich hoffe, dass die Diagnose klar ist. Wir müssen was daran ändern. Und dafür setzen wir uns als Spitzenverband jetzt ein. Und das verstehe ich darunter, egal wie Sie das jetzt nennen möchten, das System.
Rechnen Sie angesichts der Vielstimmigkeit, und Sie haben ja auch schon den Bereich Notfallreform ein bisschen mit reingenommen, ist ja nochmal in Anführungsstrichen zumindest rein verfahrenstechnisch eine andere Baustelle, sollte aber vielleicht mit reingenommen werden. Rechnen Sie angesichts dieser Vielstimmigkeit und der Länder, die dann möglicherweise wieder eine Rolle spielen, mit einem ähnlichen Hin und Her wie bei der Krankenhausreform?
Also ich will es mal so formulieren, wir sollten vielleicht daraus lernen und uns zusammenraufen jetzt als Selbstverwaltung, auch als Selbstverwaltung, um dass es eben nicht so ein Hin und Her wird, sondern dass wir uns jetzt zusammensetzen und die verschiedenen Vorschläge, die auf dem Tisch sind, konstruktiv diskutieren und vielleicht ein bisschen unsere Reflexe zurückstellen, die wir dann alle im Gesundheitswesen haben, wenn einer Sorge hat, dass ihm irgendetwas weggenommen wird oder sich etwas ändert. Ich stelle eben dann doch fest, dass wir eben ein sehr beharrliches System sind, in dem sofort, wenn man Veränderungen vorschlägt, schon reflexhaft von der anderen Seite gesagt wird, das ist jetzt wieder, kommen hier wieder die Kassenfunktionäre und ich habe heute gelesen, wir haben Allmachtsfantasien. Also ich finde das nicht hilfreich. Ich finde hilfreich, lass uns doch zusammensetzen, die Köpfe zusammenstecken und darüber diskutieren, damit wir eben nicht jetzt wie bei der Krankenhausreform das jetzt über Monate hinweg tun. Deshalb bin ich eigentlich auch ganz dankbar, dass die Ministerin da jetzt, ich sag mal, das Heft des Handelns in die Hand genommen hat, alle Player zusammengerufen hat und ich hoffe wirklich, dass es uns da jetzt schneller gelingt, zu beweisen, dass wir gemeinsam da eine Lösung finden. Denn wir haben die Zeit auch nicht mehr, uns jetzt für alle Themen, die wir im Gesundheitswesen ändern wollen, ich sag mal, so lange Zeit zu nehmen wie für eine Krankenhausreform. Das hoffe ich und dafür wollen wir als Spitzenverband jedenfalls, stehen wir auch zur Verfügung, das jetzt mit zu begleiten. Das ist total wichtig. Das macht den Menschen, glaube ich, da draußen, das nehmen die halt wahr. Ja? Ich kriege keinen Arzttermin, aber meine Beiträge bei den Kassen steigen. Also ich finde, da müssen wir jetzt ran.
Ein wichtiges Thema in der gesundheitspolitischen Debatte ist immer auch Arzneimittel. Aktuell gibt es kein Reformprojekt, wenn wir mal ein bisschen von der Apothekenreform absehen, die sicherlich den Bereich Arzneimittel streift. Aber es gibt den von der Bundesregierung wieder aufgenommenen, neu gestarteten Pharma-Dialog. Welche Erwartungen haben Sie an den?
Ich habe die Erwartung, dass wir viel klarer zwischen der Frage einer Standortpolitik trennen und dem Thema Arzneimittelpreise und Versorgung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Das klingt erstmal auf den ersten Blick, denkt man, das gehört doch zusammen. Ist es aber. Es ist ökonomisch ein absoluter Fehlschluss, dass hohe Arzneimittelpreise damit gleichzusetzen sind, dass wir eine sehr wichtige Industrie, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, gerade weil wir nun in anderen Branchen in Deutschland uns schwer tun, in diesem Land das Land attraktiv machen als Industriestandort. Hohe Preise garantieren nicht, und das zeigen ja andere Beispiele im Autobereich auch, dass die Industrie dann nicht sagt, ja, schön, dass wir hier hohe Preise haben, aber produzieren tun wir in dem Land XY. So, also das müssen wir trennen und das ist auch unsere Forderung an die Politik. Ihr könnt nicht Standortpolitik über Preise machen. Ich verstehe aus Sicht der Politik, dass das, wie gesagt, dass sie die Pharmaindustrie als wichtige Schlüsselindustrie erkannt hat. Ich verstehe aber nicht, dass wir in einem Übersprungreflex mittlerweile ist mein Eindruck, uns so schwer tun, aber auch dort mal darüber zu diskutieren, wie wir Arzneimittelpreise auch zukünftig finanzierbar gestalten. Denn zurückblickend muss man ja sagen, ist ja Deutschland ein wunderbar, ein toller Markt für Arzneimittelhersteller. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht so ist, wird aber gerne erzählt. Also das müssen wir trennen, strikt voneinander trennen. Und unsere Forderung ist ganz klar, wir bezahlen natürlich einen guten Preis, aber auch nur für mehr Nutzen. Und das möchten wir stringenter haben als heute, nur mal als Beispiel. Und da erwarten wir auch jetzt mit Blick auf ein Paket, wie wir die Finanzen in der GKV stabilisieren, dass wir diesen Punkt auch in den Blick nehmen.
Und was wäre Ihr Rezept gegen die steigenden Arzneimittelkosten?
Naja, da gibt es nicht das eine, aber es gibt den einen Ansatz zu sagen, wir möchten bitte erst dann mehr Geld bezahlen, wenn der Nutzen belegt ist und nicht wir heute in den ersten Monaten einen deutlichen Höherpreis bezahlen. Es gibt in anderen Ländern übrigens auch das, es gibt sagen wir mal, Mengenpreiskomponenten, dass man sagt, wenn die Mengen großer Absatz, dann ist es auch legitim, einen niedrigeren Preis zu verhandeln. Wir könnten mal drüber sprechen, wie ist das eigentlich mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Warum bezahlen wir als Krankenversicherung jetzt auch noch diesen erhöhten Mehrwertsteuersatz? Das sind auch wieder Milliarden. Also wenn Sie das zusammenrechnen, glaube ich schon, dass wir auch bei den Arzneimittelpreisen zumindest es schaffen, sie in eine Range zu bringen, dass sie weiterhin finanzierbar sind durch die gesetzliche Krankenversicherung. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir bis heute führend sind. Nach 52 Tagen oder 51, legen Sie mich nicht auf den Tag fest, ist ein neuer Wirkstoff, wenn er zugelassen ist, bei uns sofort zur Verfügung für alle Versicherten in der GKV. Das ist weltweit führend und top. Also wir sind top. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir auch von der Pharmaindustrie erwarten können, dass sich etwas, ich sag mal jetzt, beteiligt an den Fragen, wie wir das GKV-System stabil halten. Sie profitieren letztlich auch davon.
Ich würde gerne nochmal auf das Amnok-Verfahren zurückkommen, was Sie kurz angerissen haben. Im Moment ist es so, dass ein Unternehmen für ein neues Medikament 6 Monate lang den Preis frei wählen kann und dann nach Verhandlung der Preis rückwirkend für 6 Monate gezahlt wird. Der verhandelte, ausgehandelte Preis. Das war mal ein Jahr. Jetzt ist auf ein halbes Jahr verkürzt worden. Muss man da noch mal dran? Wäre das ein Punkt, wo Sie sagen, ab dem ersten Tag, es wird zwar ein Preis festgesetzt, der wird genommen. Und wenn der ausgehandelte Preis dann feststeht, dann rückwirkend sozusagen im ersten Moment erstattet und dann der niedrige Preis bezahlt wird.
Also das könnte ich ganz kurz beantworten. Ja, das ist, denken wir schon, dass man daran muss, weil die jetzige Regel eben schwierig ist, auch kommunikativ immer schwierig ist, dann hinterher nochmal zu sagen, wir müssen jetzt an den Preis ran. Auch da muss man ja sagen, muss es uns auch mehr gelingen, das auch nochmal transparenter zu machen, dass der gemeinsame Bundesausschuss, der eine unglaublich wichtige Funktion da hat und den man gar nicht hoch genug da einschätzen kann, wie wichtig es ist, dass wir so ein Instrument haben und hier nicht politisch Preise festsetzen, sondern nach Evidenz. Und dass das oft ein schwieriges Geschäft ist, erleben wir natürlich auch, als jetzt neulich ein Medikament, große Erwartungen im Bereich des Alzheimer, eben festgestellt wurde, es tut uns leid, das Ding hat keinen Zusatznutzen. Es wirkt nicht besser als andere Medikamente, wir zahlen aber einen x-fach höheren Preis. Ist das natürlich in der Außendarstellung schwierig zu kommunizieren. Aber das müssen wir tun. Wir müssen da auch gut kommunizieren und eben, Sie haben es gesagt, diese Regelung ja ab dem ersten Tag. Also im Grunde, wir bezahlen dafür, aber wir möchten nur bezahlen, wenn der Nutzen auch belegt ist. Und ich glaube, das kann man auch verlangen. Dann soll der Preis fair verhandelt werden und wir sind immer noch führend bei den Arzneimittelpreisen in Europa.
Wo Sie gerade den gemeinsamen Bundesausschuss erwähnt haben, das oberste Gremium der Selbstverwaltung, da kommen Krankenhäuser zusammen, die Kassen kommen zusammen, die niedergelassenen Ärzte sind da, Patienten dürfen auch was sagen, aber glaube ich noch nicht mitstimmen, ne, wenn ich das richtig sehe. Die entscheiden am Ende darüber, was im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung drinsteht. Und am Ende sagt mir mein Arzt, das zahlt Ihre Krankenkasse nicht und tut so, als ob die Krankenkasse schuld wäre. Ärgert Sie das manchmal?
Ja, natürlich. Das ärgert mich und es macht vielleicht einen Punkt auch offen, an dem ich versuche zu arbeiten. Kommunikation. Wir müssen als Kassen, als Spitzenverband, auch als gemeinsamer Bundesausschuss viel mehr daran setzen, dass wir transparent machen, warum wir so arbeiten, wie die Mechanismen sind. Das gilt für uns Kassen, das gilt für den gemeinsamen Bundesausschuss, denn Sie haben so gesagt, naja, der gemeinsame Bundesausschuss legt das dann so fest. Ja, der macht das ja nach streng evidenzbasierten Regeln. Das wissen wir jetzt hier, aber es wird ja oft auch kommuniziert, na, da sitzen die da zusammen. Man wird ein bisschen gewürfelt und dann so. Also das ist ein streng evidenzbasiertes Verfahren und ich glaube, nichts anderes darf es auch sein. Strenge Evidenzbasierung. Dafür müssen wir unser Geld ausgeben. Und wir müssen besser werden in der Kommunikation gegenüber unseren Versicherten, dass wir sagen, dort ist das entschieden worden und deshalb zahlt es die Kasse nicht. Das gilt für so ganz viele Situationen im Gesundheitswesen, die mich selber auch ärgern, wenn ich sie dann live erlebe. Wenn verkürzt dem Patienten erzählt wird, das macht die Kasse nicht, weil, weiß ich nicht, der Kassenchef fährt dann in Urlaub mit ihrem Geld oder so Dinge passieren ja. Ja? Und da müssen wir besser werden. Wir müssen den Menschen besser erklären, was wir tun, warum wir es tun und dass wir es eigentlich für sie tun. Wir haben den schwierigen Job. Wir müssen für die da sein, die krank sind. Und dafür sorgen, dass sie gut versorgt werden. Und wir müssen für die da sein, die das alles bezahlen, nämlich alle Beitragszahler. Nicht jeder Beitragszahler wird ja zum Glück im erheblichen Umfang davon Leistungen in Anspruch nehmen. Das heißt, wir müssen diese beiden Interessen zusammenführen. Die einen, die es bezahlen und die anderen, die gut versorgt werden wollen. Das ist kein leichter Job. Und da können wir besser werden, nicht nur als Spitzenverband, auch. Ich finde auch, die Kassen müssen da immer wieder ihren Patienten erzählen, deshalb tun wir das. Wir sind nicht die bösen Kassen, ja, sondern wir sind diejenigen, die eure Interessen vertreten. Von 75 Millionen Versicherten, um es nochmal zu sagen.
So, wir würden jetzt nochmal ein bisschen rauszoomen. Und im internationalen Vergleich gibt Deutschland ja schon viel Geld für Gesundheit aus, bei gemischten Ergebnissen, bei Effizienz und Lebenserwartung. Gibt es denn Länder oder Modelle, von denen Deutschland aus Ihrer Sicht besonders lernen könnte?
Also, wenn man lernen möchte, dann fällt mir als erstes mal ein, dass wir, wenn wir in die EU gucken, in Deutschland viel besser werden müssen im Thema Prävention. Wenn Sie sich mal anschauen, gibt es jetzt verschiedene Studien, die sich das nochmal angeschaut haben, wie andere Länder die Rahmenbedingungen setzen, ich sag mal für die Blockbuster, gehen wir mal, ja, also Rauchen, Trinken, Zucker und solche Dinge. Dann stellt man halt eben fest, dass wir da in Deutschland positiv gesagt unglaublich liberal sind. Keine Frage. Also ich glaube, es ist immer noch so, dass das Thema Alkohol, Zigaretten und ungesunde Dinge bei uns sehr liberal gehandhabt werden. Dass wir aber die Folgen dieses liberalen Handelns natürlich dann in der gesetzlichen Krankenversicherung ausbaden, um es mal plakativ zu sagen. Und da glaube ich schon, dass wir an einem Punkt sind, wo wir schon mal gucken können, was machen uns andere Staaten denn davor, was machen die besser bei den Rahmenbedingungen. Und es ist wissenschaftlich auch erwiesen, dass das relativ kurzfristig Effekte hat. Also da können wir von anderen Staaten lernen. Das ist unterschiedlich. England ist jetzt immer wegen dem Thema Zucker im Gespräch. Aber wenn Sie auch das Thema Zigaretten, also wie platzieren Sie Zigaretten, dann sind andere Länder viel strenger. Ich erlebe in Berlin, hier darf noch geraucht werden in den Kneipen abends. Ja? Also in gewissen unter gewissen Voraussetzungen gehen Sie in eine Bar und plötzlich wird geraucht. Das kann man jetzt als liberal ansehen. Man kann aber auch sagen, es ist doch mittlerweile so erwiesen, dass Passivrauchen. Also wir sind da noch ein bisschen hinten dran und da sollten wir uns mal umgucken und da könnten wir gut von lernen. Ansonsten bin ich auch der Überzeugung, wir haben ein gutes System in Deutschland und das sollten wir auch nicht immer nur kaputt reden.
Wenn Sie jetzt 5 Jahre vorausblicken, wird die GKV dann stabiler dastehen als heute oder wird sie vielleicht auch grundlegend anders aussehen?
Also ich bin sehr davon überzeugt, dass es sie noch geben wird. Ich würde mich dafür einsetzen, sie muss es weiterhin geben, weil ich der Meinung bin, dass diese Idee, die dahinter steckt, der solidarischen Krankenversicherung, also dass jeder unabhängig vom Geldbeutel eine gute Versorgung bekommt, ist ein wichtiger Punkt für unsere Demokratie. Ich glaube, man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie sehr das Menschen bewegt, wenn sie krank sind und das Gefühl haben, sie werden nicht gut versorgt. Ich möchte alles dafür tun, dass wir das System so erhalten. Ich halte es für ein absolutes Erfolgsmodell und hoffe jetzt, dass wir es in diesem Jahr jetzt schaffen, gemeinsam, wenn ich Stichwort Finanzkommission, dass uns gemeinsam gelingt, Vorschläge zu erarbeiten, dass wir erstmal in den kommenden Jahren jetzt stabil aufgestellt sind und Ihre Frage zielt ja auf 5 Jahre ab, dass das dann auch für 5 Jahre greift. Ja. Ich bin Berufsoptimist.
Ich will mal noch ein bisschen weiter schauen. Ich nehme mal an, eine 18-jährige Amtszeit wie Ihre Vorgängerin streben Sie nicht an. Sie wären dann 76, wobei, man weiß es nicht. Aber was sind für den GKV-Spitzenverband in den, sage ich mal, nächsten 10 Jahren die größten Herausforderungen als Dach der gesetzlichen Krankenversicherung. Er ist ja nicht unbedingt nur so mit Vorschusslorbeeren gestartet, der einst.
Mal sehr konkret, unsere große Herausforderung liegt jetzt natürlich, dass wir uns die wichtigen Versorgungsbaustellen jetzt vornehmen und gemeinsam mit den Kassen und den Kassenverbänden es schaffen, mit einer Stimme zu sprechen, was wichtige Strukturreformen angeht. Denn wir müssen da zusammenstehen, denn es werden keine einfachen Diskussionen. Egal, was da jetzt kommt, ist doch klar, Strukturreformen tun immer jemanden weh. Deshalb müssen wir da mit einer Stimme sprechen und wir als Spitzenverband müssen als Herausforderung annehmen, dass wir das schaffen. Wir müssen viel besser werden in der Kommunikation. Wir müssen klarer werden in der Sprache, einfacher in der Sprache, was wir da tun, warum wir das tun. Das ist so unglaublich wichtig. Das ist auch wichtig, gegenüber Politik klar zu machen, warum wir so agieren, warum wir an manchen Stellen uns dafür einsetzen, dass jetzt Vergütungen gekürzt werden. Ich glaube, das muss passieren, um die Akzeptanz des Systems bei den Menschen höher zu setzen, dass sie nicht immer so sprechen, naja, die Kassen, ne, meine Kasse. So, das muss weg, das muss weg. Und wir müssen dahin kommen, dass Kassen ein gutes Image haben, weil sie auch eine gute Arbeit machen. Dafür stehe ich auch. Also das sollen wir mir immer erstmal diskutieren, aber das haben wir bisher leider nicht. Auch als Spitzenverband müssen wir da besser werden. Also wir müssen inhaltlich daran, an die Strukturen und wir müssen daran arbeiten, das, was wir tun, zu erklären, transparent zu machen. Das ist nicht einfach, das ist oft sehr, sehr komplex. Ich meine, nicht umsonst haben wir einen Verband mit hochspezialisierten Experten, weil jedes Thema mittlerweile ja so ausdifferenziert ist, dass es auch komplex ist. Und trotzdem müssen wir es aber schaffen, zu sagen, was machen wir da eigentlich in der Reinhardtstraße, ne? Und warum tun wir das? Das muss besser werden und das habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, das zu tun. Deshalb sitze ich heute auch ein bisschen hier bei Ihnen, um das versuchen zu erklären. Und es auch aus der Bubble, sage ich, raus. Es darf nicht nur die Fachexperten, die wissen das, was wir tun, sondern die Menschen. So, diese beiden Herausforderungen, warum ist das System gut und wichtig? Was tun die für uns? Ja, meine, die Menschen zahlen Geld für ihre Krankenkasse. Ja, auch Stichwort Verwaltungskosten. Wofür wird das Geld ausgegeben? Nein, nicht dafür, dass wir uns einen Glaspalast kaufen, sondern dafür, dass wir Menschen helfen, Anträge zu stellen, dass wir sie beraten. Dafür muss das Geld ausgegeben werden. Und das müssen wir transparent machen.
Herzlichen Dank, Herr Blatt.
Dankeschön. Danke.
Das war Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes in der 13. Folge des G&G-Kassentreffens. Wir hören uns wieder nach Ostern im April.
Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an redaktion@gg-digital.de oder schreibt einen Kommentar bei Spotify. Und abonniert unbedingt auch das G&G-Kassentreffen bei eurem Lieblings-Podcast-Plattform. Mein Name ist Linda Peikert.
Ich bin Ralf Breitkopf.
Trends und Perspektiven der Gesundheitspolitik beim G&G-Kassentreffen. Weitere Infos finden Sie unter gg-digital.de.